Detektor FM. Zurück zum Thema.
Land im Ausnahmezustand. So betitelten Hajo Funke und Micha Brumlik einen Beitrag, der vor einigen Tagen in der Taz erschienen ist. Die Nichtaufklärung der NSU-Morde zeige, wie der sogenannte tiefe Staat in Deutschland funktioniert, so die These. Brumlik und Funke erheben schwere Vorwürfe und behaupten, die Aufklärung des NSU-Terrors werde hintertrieben. Auch von der Politik. Über diese Thesen spreche ich jetzt mit dem Autor Hajo Funke. Er ist Politikwissenschaftler und lehrte bis 2010 am Institut für Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin und ist jetzt im Ruhestand. Schönen guten Tag, Herr Funke.
Guten Tag.
Der NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe läuft jetzt ein Jahr. Es gab 4 Untersuchungsausschüsse zum NSU-Komplex in mehreren Bundesländern und auf Bundesebene. Zum Teil liegen die Ergebnisse bzw. Zwischenberichte schon vor. Sie sprechen von einer Nichtaufklärung der NSU-Morde. Warum?
Weil sie nicht aufgeklärt sind. Wir wissen nicht, was in Heilbronn geschah. Wir wissen nur, dass das nicht stimmt, was der Generalbundesanwalt in die Anklageschrift gegen Zschäpe und andere geschrieben hat. Es waren nicht nur 2 Täter und nicht nur Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, sondern andere. Das zeigen die Zeugenaussagen, die aber nicht angemessen berücksichtigt sind. Da haben Sie ein Beispiel, warum die Mordserie nicht aufgeklärt ist.
Und woran liegt das? Wurde da nicht ausreichend ermittelt oder woran liegt das?
Ja, an einer Kette von Dingen. Man hat nicht ausreichend ermittelt, insbesondere nicht in Heilbronn, aber man könnte auch auf andere Beispiele von Tatorten gehen. Die Anklageschrift im Zschäpe-Prozess in München ist zu eng gefasst und deswegen ist es nur durch die Nebenklägeranwälte Gegenstand des Prozesses und nur insoweit der Vorsitzende Richter das zulässt. Was die Untersuchungsausschüsse anlangt, haben sie das auch nicht herausbekommen. Dies liegt an dem Schweigekartell der Geheimdienste insbesondere.
Sie sagen ja sogar, dass die rückhaltlose Aufklärung auch von Parlamentariern im Bundestagsausschuss hintertrieben würde. Welche Interessen sollten die denn daran haben und wie machen die das?
Naja, ich war einer derjenigen, die den Beginn und die erste Phase des Untersuchungsausschusses sehr geschätzt und gelobt hat. Sie haben viel aufgedeckt, das ist gar keine Frage. Aber sie haben nicht zu Ende aufgedeckt, obwohl es ihr Auftrag war. Nämlich, was hat die Dienste, also zum Beispiel das Bundesamt für Verfassungsschutz, dazu getrieben, V-Leute einzusetzen? Und welche Rolle hatten sie? Und was wussten sie? Davon hat sich der Untersuchungsausschuss entfernt, obwohl dies mit ein Auftrag gewesen ist. Im Gegenteil, am Ende haben sie gesagt, wir konnten nichts finden. Aber man findet nichts, wenn man nicht angemessen sucht. Sie hätten insbesondere das Bundesamt selbst in die Untersuchung des Untersuchungsausschusses systematisch einbeziehen müssen. Das haben sie nicht getan.
Sie sagen, also das klingt ja jetzt nach einer Nachlässigkeit und vielleicht auch ein bisschen nach einer bestimmten Ohnmacht, weil man ja auch den Eindruck hatte, dass diese Verfassungsschutzämter jetzt nicht ein sonderlich großes Interesse an der Aufklärung hatten, dass die vielleicht da auch die Auskunft verweigert haben. Ist es nicht ein bisschen hart?
Ja, dann hätten Sie mindestens sagen müssen, die Verfassungsschutzämter und andere haben nicht kooperiert, wir müssen weiter untersuchen. Und das ist ja auch die Konsequenz des Erfurter Untersuchungsausschusses zu sagen, wir haben nicht rausgefunden, was wir wissen wollen. Und deswegen werden wir alles daran setzen, dass wir nach der Wahl in Thüringen weitermachen. Also man hätte am Ende sagen müssen, nicht, das war wohl eine Dummheit, ich zitiere fast wörtlich, dass da bestimmte Ämter geschreddert haben, oder wir haben nichts gefunden, sondern wir haben nicht suchen dürfen. Und deswegen sind die Dinge nicht ausermittelt von Seiten des Untersuchungsausschusses. Das hat man unterlassen zugunsten eines gemeinsamen Minimalkompromisses. Es gab hin und her bei einzelnen Parteien doch aus diesem Minimalkompromiss, aus diesem mit großem Druck hergestellten Konsens auszubrechen. Solche Überlegungen gab es mindestens bei den Grünen, bei den Linken, bei der FDP und auch bei einigen Sozialdemokraten. Das hat man nicht getan. Damit hat man zugelassen, dass der Eindruck entsteht, wir haben das, was wir hätten herausfinden können, auch herausgefunden.
Also am Anfang des Untersuchungsausschusses war ja zumindest, soweit ich mich erinnere, seitens der Grünen und der Linken ja auch noch die Forderung, den Verfassungsschutz, wenn nicht sogar zu reformieren, sondern auch abzuschaffen. Den kann man ja jetzt schlecht vorwerfen, sie hätten den Untersuchungsausschuss hintertrieben. Was hätten die denn Ihrer Meinung nach tun sollen?
Sie hätten sagen müssen, das gilt insbesondere für den grünen Vertreter Wieland, wir konnten nicht ermitteln, weil es uns nicht gestattet wurde. Wir wissen nichts über das, was das Handeln und Unterlassen des Bundesamts für Verfassungsschutz ausmacht. Das ist das Mindeste. Zumal es auch sozusagen sogar implizit Gegenstand des Untersuchungsausschusses war. Das ist ein schwerer Vorwurf, der umso schwerer wiegt, als man jetzt nicht weiter forscht, sondern wie die Grünen in Hessen, und das ist ja schließlich eine Partei, oder die Grünen in Baden-Württemberg, sich verweigert, einen solchen Untersuchungsausschuss trotz der am Anfang benannten großen Probleme in Heilbronn überhaupt zu wollen. Das ist natürlich ein schwerer Vorwurf und ich habe ihn auch erst jetzt erhoben, weil ich die Hoffnung hatte, dass sich die Grünen doch noch dazu durchringen, entschiedener auf rückhaltlose Aufklärung zu dringen. Das haben sie unterlassen.
Ihre These ist ja, um das nochmal zu wiederholen, dass in Deutschland nicht allein Dienste und Behörden ein unkontrolliertes Eigenleben führen, sondern dies auch von den gewählten demokratischen Institutionen selbst vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wird. Ist es jetzt sozusagen ein Versagen der Untersuchungsausschüsse oder soll hier bewusst auch von diesen Parlamentariern etwas geheim gehalten werden?
Es ist ein Sichversagen. Die Parlamentarier haben die Aufklärungspflicht und die Aufklärungskompetenz. Die ist ihnen von Teilen der Exekutive versagt worden. Sie haben sich diesem Versagen de facto durch ihre nicht weitere Nachforschung angeschlossen. Sie haben sich selbst versagt, darin zu sagen, das reicht uns nicht, wir scheren aus dem Kompromiss aus. Das wäre alles ohne eine größere Bedeutung, wenn nicht jetzt die Konsequenzen in eine völlig falsche Richtung gehen. Die Stärkung des Bundesamts, der für diese Katastrophe verantwortlich ist, zentral verantwortlich ist, die Stärkung der Zentralstellenkompetenz, der Zentralisierung der Informationen bei dieser Institution und dies alles ohne Kontrolle. Zwar haben wir das parlamentarische Kontrollgremium, aber das ist ja zur Geheimhaltung verpflichtet. Und so war es auch teilweise beim Untersuchungsausschuss. Und die Untersuchungsausschussmitglieder sind zum Teil, habe ich das persönlich erlebt, eingeschüchtert worden. Das war ein immenser Druck und dem Druck haben sie sich nicht zureichend widersetzt. Das ist mein Vorwurf.
Gibt es denn da noch Hoffnung? Soweit ich weiß, liegt ein Vorschlag zur Reform des Verfassungsschutzes vor aus Thüringen, der in allen anderen Bundesländern ja abgelehnt wird. Und da geht es, soweit ich weiß, nur darum, dass jetzt schwerwiegende Straftaten dann doch bitte grundsätzlich der Polizei gemeldet werden sollen. Und auch das lehnen ja die Verfassungsschutzämter und auch das Bundesamt für Verfassungsschutz ab. Wie viel Hoffnung gibt es denn da noch, dass sich da noch irgendwas ändern ließe?
Ja, es ist eigentlich zu hoffen, dass dieser Skandal, sozusagen nach dem Skandal mit dem Skandal weiterzumachen, doch den Druck der Öffentlichkeit erfährt, dass auch die Parlamente sich gezwungen sehen, noch einmal darüber nachzudenken. Ich meine, das geht ja nun gar nicht, dass man noch, wie das Bund-Länder-Kommissionspapier sagt, wir müssen das irgendwie so organisieren, dass ab jetzt V-Leute noch besser straffrei gestellt werden als bisher. Bisher waren sie es ja oft de facto. Und damit im Grunde ein Schattenreich jenseits des Rechtsstaats verfestigt wird.
Ja. Sie sprechen ja im Kontext des NSU-Komplex und der Aufklärung von einer schleichenden Staatskrise, die auch die bürgerlichen Freiheiten gefährde. Wie das?
Ja, natürlich, wenn sie ein doppeltes Recht haben, die einen dürfen straffrei ausgehen, wenn sie schwerste Verbrechen begehen und zugleich andere in ihrem Kernrecht gefährden durch rassistische Taten. Natürlich schränkt das die bürgerlichen Freiheiten ein.
Sie nennen als Beispiel ja auch den Tod des V-Manns Corellis in diesem Zusammenhang mit einer Gefährdung der bürgerlichen Freiheiten. Das klingt ein bisschen so, als würden Sie eigentlich davon ausgehen, dass Corelli ermordet wurde. Stimmt das?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie er zu Tode kam. Und ich glaube auch nicht, dass es genügend erforscht ist bisher. Ein Hinweis an die Presse, dass er an Überzuckerung starb, obwohl er doch geschützt wird. Im Zeugenschutzprogramm ist, kommt mir noch nicht gänzlich plausibel vor. Also mindestens muss ein Obduktionsbericht veröffentlicht werden, der die Bedingungen des Todes zeigt. Ich weiß es nicht.
Sie sagen, der NSU-Skandal schafft eine Sphäre jenseits des Rechtsstaats und Sie vergleichen diesen Zustand mit dem tiefen Staat, als das der türkische Staat ja oft bezeichnet wird. Können Sie uns kurz erklären, was dieser Begriff meint?
Es meint für Deutschland eine eigene Struktur, die nicht kontrolliert wird, die nicht rechtsstaatlich eingebunden ist, in der diese tiefe Struktur nach eigenen Opportunitätsgesichtspunkten handeln und schalten und walten kann, ohne rechtsstaatliche Einhegung und ohne Kontrolle durch die gewaltengeteilte Demokratie.
Wenn Sie diese Entwicklungen, die wir gerade besprochen haben, der tiefe Staat, diese Staatskrise und die Krise der bürgerlichen Freiheiten. Ist das eine neue Entwicklung oder wird uns bzw. Ihnen das jetzt erst plötzlich bewusst, dass da eine Struktur dominiert, die eine Koalition aus Politik und Geheimdiensten und Polizei darstellt? Oder gab es dieses Phänomen schon immer? Also ploppt das jetzt auf? Wird das jetzt wirksam?
Es gab Elemente dessen durch die Geheimdienste, die sind eben natürlich in Ansätzen schon immer. Aber was nun hinzukommt, ist, dass sie schwere politische Schuld für das Versagen in der Sicherheit der Menschen in Deutschland zugelassen haben. Das macht einen Unterschied ums Ganze. Das heißt, wir sind auch heute nicht sicher, ob das Verhalten des freischaltenden V-Manns und seiner V-Mann-Führer eigentlich gestoppt ist. Das, was eben zu der Gewaltwelle in den Ende der 90er Jahre und dann zur Mordserie beigetragen hat. Das heißt, wir haben auch heute keine öffentliche Kontrolle. Es ist das Mindeste, dass man von den Zuständigen, also dem Bundesinnenminister, verlangen kann, dass man klärt, ob das Personal ausgetauscht ist in der Rechtsextremismusabteilung des Bundesamts, ob die Schredder-Aktion nun wirklich aufgeklärt sie ist, es durch den Untersuchungsausschuss mangels Kooperationsbereitschaft des Bundesamts nicht. Das heißt, man muss doch mindestens erwarten können, dass in einer so katastrophalen, von allen als katastrophal eingeschätzten Sicherheitsversagen die ganze Wahrheit auf den Tisch kommt, die rückhaltlose Aufklärung, die Merkel versprochen hat, eintritt. Und wenn man nun als Untersuchungsausschuss sagt, wir sind aber mit dem zufrieden, ohne diese systematische Aufklärung, dann sind sie mitverantwortlich. Und ich hoffe, dass diese Kritik, die immer konstruktiv ist, nämlich der weiteren Aufklärung, einer rückhaltlosen Aufklärung, wer immer es im Einzelnen macht, es muss nur gemacht werden und gewollt werden.
Über den deutschen Staat und die Aufklärung um den NSU-Komplex haben wir mit dem Politikwissenschaftler Hajo Funke gesprochen. Herr Funke, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.